Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallo Osthessen und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Osthessen hautnah. Luisa Heinz wieder für euch und natürlich habe ich mir heute wieder einen ganz spannenden Gast in den Podcast eingeladen. Er war der 6. Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau und ist nun seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Die Rede ist von Volker Jung, der am Sonntag sein Amt nach über 16 Jahren an Christiane Tietz übergeben wird. Hallo Herr Jung und willkommen bei uns im UN-Podcast.
Hallo Frau Heinz, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie die Einladung so kurzfristig angenommen haben. Wir haben eben schon gesprochen, das hat jetzt wirklich gut noch reingepasst vor Sonntag. Herr Jung, ich habe auch für Sie die drei Sätze vorbereitet, die Sie mir jetzt gerne mal vervollständigen dürfen. Die ersten Tage im Ruhestand waren für mich.
Irgendwie so, dass es sich noch sehr unwirklich anfühlt, aber da wir in Umzugsvorbereitungen sind, auch gleich ziemlich angefüllt.
Okay, die 16 Jahre als Kirchenpräsident waren.
Sehr spannende, sehr intensive, sehr anstrengende, aber auch sehr, sehr erfüllende Jahre.
Und das will ich in meinem Ruhestand als allererstes angehen.
Ich habe es schon gesagt, wir müssen umziehen und werden umziehen, kommen wieder in den Vogelsberg zurück.
Oh,
Und
wie
das
schön.
ist natürlich jetzt mal ein richtiges Projekt, was uns zurzeit schon sehr beansprucht.
Das glaube ich, ein Umzug, das ist ein größeres Projekt, Herr Jung. Und dadurch, dass es ja für Sie auch in Vogelsberg geht, also wieder zurück nach Osthessen, kommen wir da im Podcast auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber vorher, Herr Jung, wir hatten es gerade schon gesagt, Sie werden Ihr Amt offiziell am Sonntag übergeben. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie so auf Sonntag blicken?
Also da bereite ich mich jetzt ja schon länger drauf vor, auch mit vielen anderen. Am Sonntag haben wir einen großen Festgottesdienst in der Lutherkirche in Wiesbaden. Da sind sehr, sehr viele Gäste eingeladen und wie das dann so üblich ist, wird es anschließend auch Grußworte geben. Das Ganze wird auch im Fernsehen übertragen, im Hessischen Rundfunk und im SWR. Denn Rheinland-Pfalz gehört ja zum Teil auch zum Kirchengebiet der EKHN. Ja, dem Tag sehe ich mit Spannung entgegen. Ich weiß, dass es auch ein emotionaler Tag wird. Das wird mich schon auch sehr berühren und bewegen. Ich habe in diesem Gottesdienst gar nicht so furchtbar viel zu tun. Also ich darf das einfach mehr auch entgegennehmen. Ich werde zwar die Eingangsliturgie halten und werde dann auch nach der offiziellen Verabschiedung, der liturgischen Verabschiedung, nochmal ein kleines Dankeswort an manche Menschen richten und einen Mini-Rückblick haben und auch meine Nachfolgerin mit guten Wünschen dann in ihre Einführung schicken.
Und außerhalb des Gottesdienstes, was steht denn so am Sonntag auf Ihrer Agenda?
Naja, das ist schon mal erstmal ziemlich beantwortend. Es geht eigentlich am Samstag los. Da werden wir natürlich den Gottesdienst proben. Das ist bei Fernsehgottesdiensten ja immer ziemlich aufwendig. Und dann werde ich am Samstagabend gemeinsam mit meiner Frau in unserem Tagungshaus in Arnoldshain sein und mich von den ökumenischen Gästen verabschieden. Das ist ja auch eine sehr internationale Angelegenheit, eine solche Verabschiedung. Wir haben eine Konsultation mit Menschen aus unseren Partnerkirchen und das geht von Südkorea, Indonesien, Indien, über Südafrika, Tansania, Ghana bis hin in die Vereinigten Staaten. Und dann gibt es noch einige europäische Kirchen aus Tschechien, Polen und aus Italien, die alle vertreten sind. Und das soll noch ein kleiner Abschiedsabend sein. Da werden auch viele in dem Gottesdienst da sein und mitwirken. Aber das ist nochmal was Persönliches. Und danach, dann ist der Sonntag natürlich mit dem Gottesdienst, sondern gibt es anschließend einen Empfang, bei dem es kein großes Programm mehr geben wird. Und dann müssen wir mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt, ob wir dann noch mit ein paar Freunden gemeinsam in Darmstadt in unserem Haus, in dem wir zurzeit sind, auch Abschied feiern. Das lassen wir aber mal dem Lauf des Tages auch geschehen.
Aber es wird Ihnen am kommenden Wochenende nicht langweilig, sagen wir es schon
Also
mal so.
das mit Sicherheit nicht. Das mit Sicherheit nicht.
Wir hatten es in den drei Sätzen schon, Herr Jung. Sie sind bereits seit dem 31. Dezember im Ruhestand. Sie haben kurz gesagt, wie so die ersten Tage für Sie waren, auch ein bisschen ungewohnt. Wollen Sie im Detail noch mal ein bisschen berichten, wie es so Ihnen ergangen ist?
Ja, vielleicht einfach nochmal zur Erklärung. Also meine zweite Amtszeit. Ich habe jetzt zweimal 8 Jahre und in der Zwischenzeit auch einmal wieder gewählt. Die endete wirklich offiziell am 31.12. Und ich habe dann auch entschieden, mit diesem Tag in den Ruhestand zu gehen. Bin noch nicht ganz an der Altersgrenze. Also das wären jetzt noch so 1 Jahr und ein paar Monate, die ich arbeiten müsste. Aber ich kann auch jetzt in den Ruhestand gehen und habe dieses vorgezogen. Und das alles hat mich natürlich auch wirklich sehr beschäftigt, auch innerlich beschäftigt. Dem ist vorangegangen ein sehr, sehr schöner Abschied hier in der Kirchenverwaltung, verbunden mit einem Gottesdienst vor Weihnachten. Also auch mit nochmal vielen persönlichen Gesprächen und Kontakten. Ja, und dann, wenn man dann so in diesen Ruhestand hineingeht, jetzt ist Erste, was natürlich auch spürbar ist, man kann morgens ein kleines bisschen länger liegen bleiben. Und das habe ich dann auch genossen und habe aber, wie gesagt, dann viel vor und bin mit meiner Frau kräftig am Räumen und Ausräumen. Und was mir zurzeit echt am schwersten fällt, ist Bücher herzugeben. Ich habe sehr, sehr viele Bücher. Und dieser Umzug bedeutet jetzt, sich von vielem auch zu trennen. Es ist sicher gut und nötig, aber es tut auch richtig weh. Und da merkt man im Übrigen auch, gerade diese Woche ein Antiquar eingeladen und habe gesagt, gucken Sie sich doch mal an, was Sie von Büchern übernehmen können. Da gucke ich da durch die Regale und sagt, davon kann ich gar nichts gebrauchen. Und nach meinem Eindruck viele schöne Sachen. Aber wir haben zurzeit auch einen Umbruch einfach in der Medienkultur und Bücher sind schlichtweg nicht mehr so gefragt.
Ja, das ist leider so. Herr Jung, ein ganz anderes Thema. Sie waren als Kirchenpräsident für rund 1,3 Millionen Menschen zuständig. Jetzt mal ganz salopp gefragt, wie sieht denn so ein Tag als Kirchenpräsident aus?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Tage. Da gibt es die Tage, die auch hier in Darmstadt, Darmstadt ist ja der Ort, wo die Kirchenverwaltung und die Kirchenleitung ihren Sitz hat. Das sind oftmals Tage mit vielen Sitzungen, wo man miteinander Dinge auch beredet und entscheidet. Kirchenpräsident ist kein einsames Amt, kein Amt der einsamen Entscheidungen, sondern sehr eingebunden in Gremien, die in unserer Kirche immer besetzt sind mit Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Das verlangt viel, viel Vorbereitung, das verlangt viele Gespräche, die nicht einfache Administration sind, sondern so eine Kirche lebt von Menschen und Menschen müssen zusammengebracht werden und da geht viel, viel, viel Zeit rein, was auch sehr gut ist. Was ich auch sehr gerne gemacht habe. Also das sind ja einen Tag. Dann gibt es andere Tage, in denen ich unterwegs bin. Ich war sehr viel in der evangelischen Kirche in Deutschland in unterschiedlichen Funktionen tätig. Das bedeutet dann, dass man immer wieder mal nach Hannover oder nach Berlin muss, um dort auch ähnlich zu beraten oder Veranstaltungen mit zu begleiten. Und dann gibt es auch die Tage, an denen ich in Gemeinden unterwegs bin, oft am Wochenende eingeladen zu Gottesdiensten, aber auch zu anderen Diskussionsveranstaltungen und anderem Vorträge in Gemeinden, auch viele Begegnungen, andere Veranstaltungen, die ich dann mit Grußworten begleite und so weiter. Und da kommt ein ganz bunter Strauß zusammen und dementsprechend sind die Tage auch sehr unterschiedlich und sehr oft sehr spannend.
Wenn Sie jetzt so auf die 16 Jahre zurückblicken, was waren für Sie Herausforderungen in den Jahren, die Ihnen so jetzt immer noch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir haben 1,3 Millionen Kirchenmitglieder. Das waren am Anfang etwa 1,7 Millionen. Die Kirchen werden weniger Mitglieder haben. Das war spürbar. Wir hatten in den letzten Jahren nochmal auch verstärkt Austritte. Das hat was mit dem großen Trend auch der Säkularisierung zu tun. Viele Menschen sagen, ich weiß gar nicht, was mir der Glaube persönlich bedeutet. Muss ich dafür denn wirklich in der Kirche sein? Das ist so eine Entwicklung, die uns schon sehr begleitet. Und das hat mich natürlich immer auch wieder sehr, sehr beschäftigt. Wir haben immer wieder überlegt, was heißt das eigentlich? Wie kann man die Kontakte zu den Kirchenmitgliedern intensivieren? Wie können wir eine Mitgliederkommunikation aufbauen? dass Menschen spüren, was wir als Kirche auch geben können und wo wir als Kirche aktiv sind und dass wir unterstützen wollen in dem persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinschaft miteinander, in Kindertagesstätten, aber auch im Zusammenhalt der Gemeinden, in den Städten, in den Dörfern und so weiter. Gerade auf dem Land ist Kirche oft die einzig verbliebene Institution, die auch wirklich noch präsent ist. Und das alles irgendwie auch nach vorne zu treiben, das hat mich schon sehr, sehr beschäftigt. Und natürlich ist es verbunden mit dem Wunsch, dass wir auch stabil bleiben als Kirche, dass wir weiter auch Menschen erreichen. Und neben diesem, was wirklich kontinuierlich war, gab es dann immer die besonderen Herausforderungen. Natürlich war die Corona-Zeit eine besondere Herausforderung. Das hat uns doch alle sehr, sehr, sehr mitgenommen. Und dann plötzlich zu sagen, nee, jetzt können wir nicht mit Gott, zu Gottesdiensten zusammenkommen. Wir wollen ja eigentlich Menschen zusammenbringen. Wir wollen Begegnung. Und jetzt müssen wir genau das Gegenteil tun. Wir müssen auf Abstand gehen. Wir müssen dann überlegen, was bedeutet das? Da gab es natürlich einen Entwicklung, gerade auch im Digitalen, die mich vorher schon sehr beschäftigt hat. Mit der Corona-Zeit sind die Videokonferenzen erst wirklich eingesetzt worden. Das hätte man viel früher machen können. Also all solche Dinge haben sich dann entwickelt und da war auch viel Kreativität da, viel Bemühen, Menschen wirklich zu erreichen. Also das ist etwas, was auch sicher in Erinnerung bleibt. Und im Rückblick die Corona-Jahre ab 2020, die 3 Jahre bis 23 waren es im Grunde genommen, ja, die uns da sehr beschäftigt haben. Das hat für uns sehr, sehr schmerzlich war, dass wir eigentlich einen ökumenischen Kirchentag in Frankfurt feiern wollten, den toll vorbereitet hatten und das dann der Corona-Zeit letztlich zum Opfer fiel. Wir haben den digital veranstaltet, aber das war natürlich bei weitem nicht der Erlebniswert, den wir uns gewünscht haben. Ja, und jetzt könnte ich noch weiter erzählen, was es noch an vielen anderen
Das glaube
Herausforderungen
ich.
gab. Also in dieser Zeit war immer irgendwie was. Es fing an mit der Finanzkrise 2009, die uns bewegt hat. Dann kam Fukushima, und. Und als Kirche ist man Kirche in der Welt und muss immer auf die Ereignisse in dieser Welt auch reagieren, weil es Menschen beschäftigt und bewegt. Nicht zuletzt die großen Themen Krieg und Frieden, die uns ja immer noch sehr, sehr beschäftigen und sehr, sehr bewegen. Übrigens ein Thema, was mich auch persönlich sehr begleitet hat, war immer das Thema Migration, die Aufnahme von Flüchtlingen, die Begleitung von Flüchtlingen. Wie können wir uns da aufstellen? Ich bin der Überzeugung, Migration ist ein Menschheitsthema und wird uns immer beschäftigen. Und es kommt darauf an, Migration gut zu gestalten. Nicht zuletzt deshalb, weil wir auch in Deutschland letztlich Zuwanderung brauchen. All das, wie gesagt, hat mich auch persönlich sehr beschäftigt.
Herr Jung, Sie hatten das Thema Migration gerade angesprochen. Das wäre nämlich einer meiner nächsten Fragen gewesen. Sie haben sich für Geflüchtete schon immer stark eingesetzt, unter anderem aber auch für die Gleichstellung homosexueller Paare, sind damit aber auch immer auf Kritik bei Menschen gestoßen. Wie sind Sie denn mit dieser Kritik umgegangen?
Ja, die Kritik hat mich schon sehr bewegt, manchmal auch sehr getroffen. Es waren so drei Themen eigentlich, wo so die härteste Kritik kam. Zwei haben sie genannt. Das ist das Thema Umgang mit geflüchteten Menschen. Das ist die Frage, wie verhalten wir uns zu Homosexualität oder auch zu anderen Formen von Sexualität? Was bedeutet es? Also Transsexualität hat uns etwa auch sehr beschäftigt, weil Jugendliche gefragt haben, wie verhaltet ihr euch als Kirche dazu? Das war auch ein Thema, was uns dann bewegt hat. Und das dritte Thema ist der interreligiöse Dialog, vor allen Dingen die Frage, wie ist das Verhältnis zu Muslimen? Und da, immer wenn ich gesagt habe, wir müssen im Gespräch bleiben und wir müssen uns dort engagieren, in diesen drei Feldern kam es auch zu massiver Kritik. Und das hat mich berührt, zum Teil auch verletzt. Die war auch, das kennen wir ja in den Debatten auch, die war auch hart. Also bis hin, dass Menschen mir da ganz schlimme Dinge an den Hals gewünscht haben. Und ja, da muss man sich irgendwie drauf einstellen. Es gibt zum Glück genügend Menschen, die das mittragen und mit denen man dann auch im Gespräch solche Dinge bearbeiten kann.
Ja, meine Kritik ist ja immer auch gut, hat ja auch immer was Positives, aber es muss halt über der Gürtellinie
Also Kritik
bleiben.
über, also das ist, also das wäre völlig falsch verstanden. Kritik ist nötig und
Ja.
dass wir kontrovers diskutieren, ist auch wichtig. Und
Ja.
dass wir natürlich in Umstellungsprozessen sind, dass wir den Blick weiten müssen. Nehmen Sie zum Beispiel die Frage Homosexualität. Wir haben gelernt, Homosexualität anders zu bewerten und zu sehen und damit auch den Menschen gerecht zu werden. Und das war für viele ein mühsamer Lernprozess,
Ja.
weil man irgendwie andere Dinge im Kopf hatte und von der strafrechtlichen Bewertung ja herkommt und es schauen muss, guck mal, da gibt es Menschen, die sind so. Die haben sich nicht einfach dafür entschieden, sondern das ist eine Prägung. Und
Ja.
dann kann man nicht einfach sagen, komm, du bist aus diesem oder jenem Grund weniger wert oder das darfst du nicht leben oder wie auch immer. Und da lag mir schon sehr daran. Und das gilt auch bei dem Thema Transsexualität, was ich oder Transidentität, was ich angesprochen habe, da habe ich viele Gespräche auch mit Betroffenen geführt. Und wenn man dann mit Menschen redet, die das bewegt, für die das nicht einfach eine freie
Ja.
Wahl ist, dann hat man da einen ganz anderen Blick drauf.
Das glaube ich, ja. Ja.
Und abgesehen davon, dass ich glaube, dass es unsere Aufgabe, gerade auch in der christlichen Perspektive ist, darauf zu schauen, wie werden wir Menschen gerecht? Wie sind wir so, dass wir nicht Menschen ausschließen? Wir haben eine Botschaft, eine Grundbotschaft der Liebe Gottes zu allen Menschen. Und wie kann man diese Botschaft leben? Und da wird mit Recht gefragt, dass Leute von außen sagen, aber wenn ihr uns da außen vor lasst, dann lebt ihr doch diese Botschaft gar nicht. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr beschäftigt und bewegt hat. Ich füge mal noch mal was anderes hinzu, weil auch das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt hat und natürlich ein schwieriges Thema, Umgang mit sexualisierter Gewalt, auch in der Kirche. Das
Ja.
ist ganz schlimm, wenn Menschen so etwas erfahren, weil das völlig gegen die Botschaft steht, für die wir stehen. Und daran zu arbeiten, dass wir Strukturen bekommen, die einen Machtausübung auch im Kontext dann letztlich der sexualisierten Gewalt wahrnehmen und das dann auch entsprechend zur Sprache bringen. Und dass man sich da nicht verschließt, sondern dass man Menschen, die davon betroffen sind, auch Gehör schenkt und den Dingen nachgeht. Das ist eine Kulturveränderung, die wir brauchen, die auch in den Gemeinden nicht so einfach ist.
Ja.
Und ich glaube, dass es nötig ist, das wird uns die nächsten Jahre noch weiter beschäftigen. Da braucht es noch eine viel, viel größere Sensibilität.
Ja. Apropos Thema, was uns beschäftigen wird, Sie hatten es eben auch schon kurz angesprochen, dass als Sie vor 16 Jahren gestartet sind, es noch ja um etwa 400.000 Mitglieder die Gemeinde stärker, reicher war, ist auch ein ganz großes Thema, die Kirchenaustritte. Was denken Sie, muss die Kirche da tun, um diesen negativen Trend entgegenzuwirken?
Das ist ganz, ganz schwer. Ich hatte es ja bereits angedeutet. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen für sich sagen, ich trete jetzt aus der Kirche aus. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ja, da hat jeder auch die Freiheit dazu, das zu tun. Das will ich auch nicht in irgendeiner Weise moralisch bewerten oder so etwas. Das sei wirklich fern. Wir haben ja gelernt, dass das eine das Verhältnis zur Kirche, zu den Institutionen, zur Institutionenkirche ist, wo Menschen kritisch drauf schauen, muss ich mich da eigentlich dauerhaft binden? Und daneben ist aber noch ein zweiter Prozess, dass Menschen sagen, ich kann mit Religion, mit Glauben überhaupt nichts mehr anfangen. Ich
Ja.
war auch an beiden Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen in den letzten 10 Jahren beteiligt und gerade bei der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, das ist eine komplette Erhebung, wo wir fragen, wie verhalten sich Menschen zur Kirche, aber auch zur Religion insgesamt. Da kam heraus, dass doch viele sagen, ich weiß gar nicht, was ich damit Gott anfangen soll. Und da muss man ansetzen. Ich glaube, unsere Aufgabe muss sein, Auch die Frage nach Gott, auch die Frage nach dem, was über das hinausgeht, was wir wahrnehmen und vorfinden. Also mit dem Fachbegriff das, was transzendent ist, dass wir diese Frage wach halten und dass wir mit Menschen darüber reden, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn du in dieser oder jener Lebenssituation bist. Und wenn sich dann plötzlich so grundlegende Fragen stellen, auch nach dem Sinn des Lebens. Und das ist ja oft so in Krisensituationen, dann, wenn man auch Menschen verliert, wenn man Abschied nehmen muss oder wenn man selbst in einer schweren Krankheitssituation ist. Und da müssen wir als Kirche präsent sein und präsent bleiben. Aber man muss auch sehr aufpassen, das ist ein Trend, der jetzt nicht, sagen wir, auf eine konkrete Arbeit in unserer Kirche zurückzuführen ist, sondern das haben wir praktisch weltweit in der nördlichen Halbkugel vor allem, in den Ländern, wo Religion eine geringere Rolle spielt.
Jetzt unabhängig von den rückläufigen Mitgliederzahlen, was denken Sie, sind noch Herausforderungen für die Kirche in den nächsten Jahren?
Die große Herausforderung wird natürlich sein, wie können wir jetzt mit zurückgehenden Mitgliederzahlen und damit zwangsläufig dann auch verbunden mit geringeren Möglichkeiten, die wir haben werden, trotzdem für Menschen da sein und trotzdem auch in der Fläche präsent bleiben. Ich habe immer dafür geworben, das nie aufzugeben, sondern zu sagen, wir wollen als Kirche erkennbar bleiben, auch in den ländlichen Regionen, nicht nur Konzentration auf die Städte etwa. Und das verlangt natürlich viel, dass Kirchengemeinden zusammenarbeiten, dass man versucht, kirchliches Leben anders zu gestalten, als wir es bisher gewohnt waren. Das sind große Herausforderungen. Wie kann es uns gelingen, auch in den Schulen für den Religionsunterricht nach wie vor verantwortlich zu sein? Wie kann es uns gelingen, dort, wo es geschieht, Kindertagesstätten auch in kirchlicher Trägerschaft weiterzuführen und so weiter? Das sind große Herausforderungen, die viel verlangen in den nächsten Jahren.
Und was denken Sie, wie wird die Kirche in, sagen wir mal, 10 Jahren aussehen?
Da kann ich ganz schlecht eine Prognose abgeben. Ich musste bei meiner Bewerbung zum Amt des Kirchenpräsidenten darüber reden, wie ich mir die Kirche im Jahr 2025 vorstelle. Das habe ich damals in meiner Bewerbungsrede getan und habe versucht, so ein paar Ideen zu entwickeln, wie denn Kirche im Jahr 2025 aussieht. Und so falsch lag ich damals gar nicht. Ich hab zum Beispiel gesagt, ja, wir müssen sehr viel stärker gemeindeübergreifend zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was sich, glaube ich, weiterentwickeln wird. Und ich glaube, dass wir auch in 10 Jahren noch erkennbare Strukturen haben werden, dass es sich nicht vereinzeln wird. Das wäre das Alternative, dass es hier und dort Gemeinden gibt, die sich dann ganz eng zusammenschließen und eine kleine Gemeinschaft bilden, vielleicht enger als jetzt. Aber das ist nicht das Modell von Kirche, was mir vorschwebt, sondern ich würde gerne eine Kirche, die gesamt erkennbar auch in der Gesellschaft präsent bleibt. Und dazu gehört es wirklich auch überall vertreten zu sein. Also das ist nach wie vor so eine Idee. Ich glaube, die Strukturen werden sich verändern, aber Kirche wird erkennbar bleiben. Und sie wird, glaube ich, nach wie vor auch in 10 Jahren noch eine wichtige Stimme sein. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie kirchlich etwas dominiert oder irgendeinen Machtanspruch erhebt, sondern dass man wichtige Perspektiven in die Gesellschaft hineinträgt, auch in den pluralen Diskurs, den wir in unserer Demokratie haben.
Und Sie denken, Ihre Nachfolgerin Christiane Tietz kann das alles super wuppen?
Also Christiane Tietz ist eine ganz hervorragende Theologin. Sie kommt jetzt aus dem akademischen Lehramt heraus und bringt da eine ganze Menge mit und wird, glaube ich, auch sehr, sehr gute Impulse geben, gerade auch was nochmal die theologische Reflexion angeht. Und ich glaube, dass sie da eine sehr gute Kirchenpräsidentin sein wird.
Herr Jung, jetzt kommen wir aber nochmal auf Sie zu sprechen, auf Ihr privates Leben, was ja jetzt schon deutlich mehr in den Vordergrund gerückt ist als in den letzten Jahren. Sie hatten es eben schon gesagt, für Sie geht's bald zurück in den Vogelsberg. Was haben Sie denn für eine Verbindung in den Vogelsberg, dass es Sie wieder hierher verschlägt?
Naja, meine Frau und ich, wir kommen beide aus Schlitz. Und wir haben uns schon in sehr jungen Jahren kennengelernt und sind dann irgendwann später zusammengekommen. Und wir sind eng mit der Region verbunden. Wir haben beide noch hochaltrige Elternteile in Schlitz leben, um die wir uns in den letzten Jahren etwas verstärkt auch gekümmert haben und kümmern mussten. Das war eine Motivation. Wir haben viele, viele Freunde und Bekannte. Ich selbst war ja dann viele Jahre Pfarrer und Dekan. Ich war erst im Vogelsberg, wirklich in zwei Dörfern, Stumpertenrot und Köttingen und dann in Lauterbach und da gibt es ganz, ganz viele Verbindungen. Und mir ist die Region, der Vogelsberg, wirklich sehr ans Herz gewachsen. Das sind meine Wurzeln und eben auch die meiner Frau. Und das war dann für uns eine echte Option zu überlegen, sollten wir jetzt hier in Darmstadt bleiben oder machen wir nochmal einen Schritt zurück. Und wir haben uns entschieden, im Vogelsberg dort nochmal ein kleines Haus zu kaufen. Und das renovieren wir zurzeit und werden dort wieder nach Lauterbach zurückziehen.
Okay, also Ihnen wird auch im Ruhestand nicht langweilig, weil wenn Sie sagen, Sie renovieren es noch ein bisschen, da ist ja dann schon noch ein bisschen was zu tun.
Naja, das hoffen wir, dass das fertig ist, wenn wir einziehen können. Also wir wollen ja Anfang Februar wieder,
Okay, also
also schon
bald.
umziehen. Steht unmittelbar bevor. Und wir freuen uns sehr darauf, dann auch an alte Verbindungen anknüpfen zu können. Und wir freuen uns auch darauf, die, wie ich finde, hohe Lebensqualität, die der Vogelsberg hat, genießen zu können. Das fällt mir immer wieder so auf. Das wird aus der Perspektive des Rhein-Main-Gebietes manchmal gar nicht so richtig wahrgenommen, was das für eine tolle Gegend ist
Ja, wird
und
oft vergessen.
dass man da wirklich sehr, sehr gut leben kann. Also das ist etwas, was uns im Hin und in allen Überlegungen immer wieder beschäftigt hat und ja letztlich zu dieser Entscheidung geführt hat.
Ja, Herr Jung, dann freuen wir uns, dass wir Sie bald wieder bei uns im schönen Osthessen begrüßen dürfen.
Ja, da komme ich gerne wieder zurück und ja, es wird sicher auch das eine oder andere geben, wo ich mich dann weiter engagieren werde. Aber da lasse ich mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, ein bisschen Abstand gewinnen. Und das Tolle ist ja, als Pfarrer darf man ja nach wie vor dann Gottesdienste halten und darf nach wie vor präsent sein, aber man muss es nicht mehr, sondern im Ruhestand darf man das und kann
Das ist das Schöne.
diesen wunderbaren Beruf dann auch in einer bestimmten Weise ausüben, ohne jetzt natürlich in die Verpflichtungen neu einzusteigen.
Herr Jung, apropos Thema Pfarrer, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserer Entweder-Oder-Runde, die ich jetzt noch für Sie vorbereitet habe.
Entweder oder Heimat Edition.
Da wäre nämlich meine erste Frage, Pfarrer oder Kirchenpräsident?
Das war für mich nie ein Entweder-Oder. Ich habe immer gesagt, ich will als Pfarrer Kirchenpräsident werden. Das war damals in der Bewerbungsrede und ich will als Kirchenpräsident Pfarrer bleiben.
Okay, dann
Das
loggen wir
gehört für
beide
mich
ein.
zusammen.
Okay. Sommer oder Winter im Vogelsberg?
Sommer im Vogelsberg und Winter dann zum Skifahren in etwas höhere Berge.
Okay. Hoher Rootskopf oder Taufstein?
Hochrotzkopf oder Taufstein? Hochrotzkopf.
Und jetzt nochmal hier was Kulinarisches. Da dürften Sie sich ja als gebürtiger Vogelsberger auch ein bisschen auskennen. Beutelchis oder Salzekuchen?
Beutelches.
Dein Geheimtipp für Osthessen.
Ach, Osthessen hat so viele tolle Orte, die man besuchen kann. Und da ich ja gesagt habe, ich komme aus Schlitz, kann ich auch Schlitz immer wieder empfehlen. Da will ich aber noch mal eine ganz besondere Empfehlung geben. Es gibt da eine kulinarische Spezialität, die man anderswo so nicht kennt. Und manche werden dann gleich die Nase rümpfen. Aber ich finde sie toll und genieße es immer wieder. Fahren Sie mal nach Schlitz oder auch nach Lauterbach zum Krautwurstessen.
Da werden sich jetzt einige Hörer denken, hey, was meint er denn jetzt damit? Aber einfach mal ausprobieren, würde ich sagen.
Das ist eine Bratwurst, in die ganz viel auch Weißkraut eingearbeitet ist.
Ja.
Und das ist eher früher so ein arme Leute-Essen gewesen, weil man damit das Wurstbrät verlängert hat. Aber als Bratwurst ist das natürlich was sehr Herzhaftes. Und die gibt es auch nicht zu allen Jahreszeiten, sondern eben dann in der Zeit, in der Krautsaison. Und da kann man es aber wirklich gut genießen.
Gibt's heute noch, schmeckt heute noch gut.
Für mich ja.
Gut, Herr Jung, dann sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Dann danke ich Ihnen natürlich für den Besuch heute hier bei uns im Podcast und wünsche Ihnen einen schönen Start in den Ruhestand und natürlich eine wunderschöne Feier am Sonntag und dass Sie es ja hoffentlich auch ein bisschen genießen können. Ja, das war's für die Woche, ihr Lieben. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns. Ciao.
Osthessen Hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.